Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Max-Wilhelm Bölk und Gicu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bereits bei Folge 34 angekommen und nehmen auf am Mittwoch, den 29. Januar um 9 Uhr abends. Gi, mit was werden wir uns heute beschäftigen?
Ja, nach den spannenden News sprechen wir im Schwerpunktthema über Sekundärtransaktionen, bevor wir die Seed-Runde von Zurich Q als Transaktion der Woche beleuchten.
Diese Woche haben wir auch eine Schweizer Transaktion in den News. Das Schweizer Fintech Yokoi wurde vom spanischen Travel-Tech-Unternehmen Travelperk übernommen. Bei der Transaktion handelt es sich nicht um einen Exit im klassischen Sinne, bei dem die bestehenden Aktionäre mit Cash aufgekauft wurden. Die Aktionäre von Yokoi erhielten stattdessen Aktien von Travelperk in einem Verhältnis, über das Stillschweigen vereinbart wurde. Das heißt, Sequoia Capital, Balderton, Leftlane Capital, Sinal Growth, Swisscom Ventures, Speed Invest, die Six Group und die anderen Investoren, die über die letzten Jahre rund 100 Millionen in Yokoi investiert haben, sind nun Teilhaber von Travelperk.
Ja, das scheint Fakt zu sein. Und was ich auch noch interessant finde, ist, dass Travelperk gleichzeitig mit der Übernahme von Yokoi ihre 200 Millionen Series E mit Atomico und EQT Growth verkündet hat. Dabei konnten sie ihre Bewertung beinahe verdoppeln und diese steht nun bei 2,7 Milliarden Dollar Postmoney, also von 1,3 auf 2,7 Milliarden. Das ist schon ein schöner Sprung. Und ob das zusammenhängt mit dieser Transaktion von Yokoi, das können wir nachher vielleicht auch noch kurz versuchen herzuleiten, Max.
Absolut. Zwei Fragen sind meines Erachtens relevant. Und Maximilian, bitte korrigiere mich, falls du noch weitere Fragen siehst. Das erstens, macht die Akquisition inhaltlich wirklich Sinn? Das ist, glaube ich, schwer zu sagen, aber wahrscheinlich gibt es schon Gründe, die für das Zusammengehen der beiden Firmen sprechen. Eine integrierte Lösung für Travel und Expense wird vom Markt nachgefragt. Man ergänzt sich gut, denn Yokoi hat seine Stärke im Bereich des Spesenmanagements, Travelperk, bei den Reiseprodukten für Geschäftskunden. Yokoi soll als eigenständige App weiter bestehen. Umgekehrt wird Travelperk die Yokoi-Technologie einbinden. Der Schweizer Standort sei nicht gefährdet, führt Gründer Philipp Sali aus. Die zweite interessante Frage, die im Raum schwebt, ist, ob der Deal für die Investoren finanziell vorteilhaft gewesen ist. War es ein Fire Sale oder nicht?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, oder? Also an den Fragen habe ich nichts auszusetzen. Was meinst du, Gi?
Ja, ich denke auch, das sind die Key-Fragen und sicher, ob das ein Fire-Sale war oder nicht. Das ist hier die Milliarden-Dollar-Frage für die Investoren, die einmal bei Yokoi dabei waren und jetzt bei Travelperk dabei sind. Also, wir haben uns die Transaktion jetzt in den letzten Stunden einmal ein bisschen genauer angeschaut und die Themen recherchiert und da glaube ich jetzt nicht, dass es hier ein Fire-Sale war. Zumindest deutet nichts, was ich mir angeschaut habe, darauf hin. Also lass uns doch mal kurz auf die bekannten Fakten eingehen. Die neue Post-Money-Bewertung von Travelperk ist bekanntlich 2,7 Milliarden US-Dollar und die hat sich verdoppelt, wie vorher gesagt. Das heißt, die Aktien waren auf einen Schlag viel, viel mehr wert als vorher, also viel mehr als die 200 Millionen, die investiert wurden. Dem bin ich heute etwas nachgegangen im Zug zwischen Zürich und Thun. Verdoppelt hat sich die Bewertung seit Anfangs 2024. Damals hat Travelperk ihre 104 Millionen US-Dollar Series D1 aufgenommen. Die Bewertung war damals bei 1,3 Milliarden angesetzt. Und dies hat auf folgenden Kennzahlen basiert. In 2023 hat Travelperk gemäß verschiedenen Medienberichten ein Buchungsvolumen von 2 Milliarden US-Dollar erreicht. Gleichzeitig sei der Innenumsatz im 2023 70% gestiegen. Hier wurde leider keine Zahl genannt, was der Innenumsatz war. Mit diesen beiden Kennzahlen und natürlich vielen anderen Faktoren wurde eben diese Bewertung von 1,3 Milliarden festgelegt. Und nun in der aktuell kommunizierten Runde wurde ein Buchungsvolumen oder eine Buchungsvolumen-Runrate, besser gesagt, von 2,5 Milliarden kommuniziert und ein Innenumsatz von 200 Millionen. Diese Zahlen deuten jetzt nicht auf ein bombastisches Wachstum im 2024 hin.
Ja, ganz genau. Also weißt du, wenn wir mal das Buchungsvolumen als relevante Größe nehmen, wie du auch schon gesagt hast, das ist nebenbei gesagt im Jahr 2024, also zwischen den beiden Finanzierungsrunden, um 20% angestiegen. Das heißt, die Bewertung wäre von knapp 1,3 Milliarden auf 1,6 Milliarden angestiegen. Nun hat die Firma noch dazu 200 Millionen aufgenommen. Das heißt, die Firma hätte dem, wenn man dem Wachstum 1:1 folgt und das auf die Bewertung überträgt, bei 1,8 Milliarden Post-Money bewertet werden müssen. Machen wir jetzt mal einen Sprung zur heutigen Bewertung von 2,7 Milliarden. Dann ist das eine Differenz von 900 Millionen. Und ja, das könnte der Wert sein, den sie Yokoi zugeschrieben haben.
Ja, das wäre natürlich Spitzenklasse, eine fast Unicorn-Bewertung bei der Übernahme. Nehmen wir aber noch die Revenue Run Rate Multiple, eine Berechnung auf den Innenumsatz. Der Innenumsatz von Travel Perk, der war mit 200 Millionen im 2024 angesetzt. Wenn wir einen Multiple von 9 bis 10 nehmen, würde das ein Enterprise Value vor der Transaktion, also vor der 200 Millionen Investmentrunde von 1,8 bis 2 Milliarden ergeben. Und damit wäre nach der Finanzierungsrunde ein Firmenwert von 2,2 Milliarden zu erwarten. Hier die Differenz zum aktuellen Firmenwert von 2,7 Milliarden, das wären 500 bis 700 Millionen.
Okay, das sind viele Zahlen. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer konnten uns folgen. Aber man kann sagen, dass gemäß unseren groben Rechnungen Travelperk Yokoi mit einem Wert von ca. 500 mindestens bis 900 maximal Millionen bewertet hat. Dabei haben sie, wie gesagt, kein Cash ausbezahlt, sondern den Aktionären von Yokoi Travelperk Aktien angedient. Das würde auf ein Austauschverhältnis von 3:1 oder bis zu 5:1 Aktien heißen, welches die Investoren von Yokoi erhalten hätten in der Transaktion. Die letzte Runde von Yokoi wurde mit einer Post-Money-Bewertung von 500 Millionen US-Dollar geraced. Dementsprechend sieht es so aus, als dass die Transaktion für die Investoren Sinn gemacht hat, beziehungsweise dass sie kein Geld verloren haben. Das war auch eine Aussage, die Gründer Philipp Sali gegenüber Finnews gemacht hat. Wir haben auch ein Cap-Table ausgegraben, Guy.
Ja, genau. Wir haben ein Cap-Table aus dem Jahr 2023 vor uns. Damals wurde der erste Teil der Series B von Sequoia Capital bereits investiert. Ich möchte hier jetzt nicht zu fest in die Details der Cap-Table gehen, aber was mir auffällt ist, erstens, die Gründer und ESOP-Aktienhalter hielten vor der Übernahme durch Travelperk noch rund 45% der Firma. Dann ist mir zweitens aufgefallen, die ersten Investoren, die Yokoi gebackt haben, haben dies bei einer Bewertung von 5 Millionen Post-Money gemacht. Für sie war also die Transaktion sicher eine gute Transaktion. Drittens ist mir aufgefallen, dass es verschiedenste Aktienklassen gegeben hat. Es hat Preferred Seed, Preferred Series A etc. bis hin zur Preferred Series B gegeben. Und Sequoia zum Beispiel hält Aktien oder hat Aktien gehalten der höchsten Präferenzstufe, der Series B. Dafür haben sie auch eine Bewertung von 500 Millionen Post-Money bezahlt. Max, du hast dich noch kurz mit Michi Bayer ausgetauscht. Wie funktioniert das mit den verschiedenen Aktienklassen bei so einem Share-Deal? Haben hier alle Aktionäre im selben Verhältnis Aktien von Travelperk erhalten oder war das unterschiedlich?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich meine, es gibt auch diverse Optionen. Bei einem Cash-Event, da weiß man, wenn man eine Leg-Pref hat, bekommt man mehr von vom Liquidationserlös. Das liegt auf der Hand. Bei Aktien ist natürlich die eine Option, dass die Investoren entsprechend eben die solche Preferred Shares haben, entsprechend mehr Aktien bekommen. Das ist wahrscheinlich hier die naheliegendste Option. Es kann aber auch sein, dass man das nicht gemacht hat, dass man gesagt hat in der Transaktion, in der Verhandlung, es werden alle Preferred Shares zu Common Shares. Das kann theoretisch sein. Ist aber eher unwahrscheinlich, wenn wir so große Namen sehen wie im Sequoia. Die lassen sich natürlich dann in diesem Moment nicht wegverhandeln, sondern ich bin ziemlich sicher, dass dann in dem Moment eben Sequoia und auch die anderen großen VCs, muss man sagen, wie Walderton, das sind da keine Chorknaben, die haben sich dann natürlich schon wahrscheinlich dafür eingesetzt, dass sie auch dieses bessere Austauschverhältnis erhalten, wenn es darum ging, Aktien auszugeben von Travel Perk. Bottomline kann man aber sagen, es war wahrscheinlich in der Tat ein guter Deal für die Yokoi-Aktionäre, wenn man auch bedenkt, eben, dass Travel Perk im letzten Jahr EBITDA positiv gewesen ist, oder? Was noch spannend ist, im Flurfunk, also Gerüchteküche kann man auch sagen, habe ich gehört, dass den Mitarbeitern von Yokoi angeboten worden ist, dass sie auswählen können jetzt zwischen einem Exit zu einem bestimmten Preis, ich gehe davon aus, zu einem kräftigen Discount, oder sie können aber auch dabei bleiben und Travel Perk Aktien erhalten. Man muss aber sagen, und das muss ich jetzt, muss ich schon einmal eine Lanze brechen, auch für das Schweizer Ökosystem. Ich habe viele Fragen erhalten im Vorfeld von diesem Podcast und alle haben gejammert, dass das wieder ein schlechter Exit war. Ich bin nicht so sicher, ob das wirklich ein schlechter Exit war. Ich kann mich gut erinnern, ich habe die beiden Gründer getroffen, als sie gestartet haben. Ich wollte sie damals überzeugen, dass sie zu uns kommen in die Swiss Startup Factory, in das Accelerator-Programm, das wir damals hatten. Und sie haben abgelehnt, uns gesagt, sie gehen auf eigene Faust weiter. Und sie haben sich dann unglaublich schnell extrem gut entwickelt. Das war wirklich eine krasse Performance für ein Schweizer Startup. Sie sind schnell gewachsen bezüglich Umsatz, viele Kunden gewonnen, tolles Produkt gehabt, die besten Investoren, die Champions League Investoren gewinnen können. Das ist eine unglaublich gute Leistung. Deshalb Kudos und well done an die Gründer und das ganze Team. Ich finde es eine tolle Leistung. Wenn man natürlich jetzt alle Details kennen würde, könnte man auch einschätzen, ob der Deal wirklich für alle Stakeholder, für alle Beteiligten gewinnbringend gewesen ist. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn Yokoi in die Börse gegangen wäre oder ein Trade Sale an einen Strategen stattgefunden, das ist klar, aber dennoch verdient die Leistung von Yokoi unseren Respekt. Gehen wir weiter. Und zwar zur zweiten News der Woche. Und zwar müssen wir müssen fast kurz das Thema DeepSeek ansprechen.
Auf jeden Fall.
Genau, wir erlebten ja Anfang Woche einen regelrechten KI-Schock, einen Sell-off der amerikanischen Tech-Aktien. Wir werden hier nun nicht alles das wieder kauen, was bereits mehrfach diskutiert wurde. Und wir nehmen ja am Mittwoch auf und ausgestrahlt wird es am Samstag. Ich gehe davon aus, bis am Samstag wird noch sehr viel passieren. Interessant fand ich, dass namhafte Experten wie der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt, der in der Washington Post von einem Turning Point im globalen AI-Rennen oder Andreessen Horowitz Gründer Mark Andreessen, der von einem Sputnik-Moment sprach. Das finde ich spannend, oder? Also zwei der ganz, ganz großen Experten, die den Markt gut kennen, die eine solche Aussage machen, das heißt doch was. Bevor wir in Medias Res gehen, habe ich noch eine Frage, eine unvorbereitete Frage für euch. Und zwar, Nvidia hat ja am Markt am Montag 600 Milliarden Dollar verloren. Wie viele Eras-Touren von Taylor Swift hätte man mit dem finanzieren können? Was denkt ihr?
Oh, ich bin nicht ein Swiftie und ich weiß nicht mal, wie groß das diese Touren sind, aber die sind immer enorm teuer. Ich schätze, die sind irgendwie so 200, 300 Millionen, also sind das irgendwie 2.000 bis 3.000 Touren. Aber nicht mal ein Qualified Guess hier.
Maximilian.
Ja, gute Frage. Also ich wäre ehrlich gesagt, also reden wir von den Kosten, den Taylor Swift hatte oder was die Eras Tour eingebracht hat?
Nee, die Kosten.
Die Kosten. Boah, ich glaube, das ist schon auch dann nochmal mehr als 200 Millionen. Ich weiß es jetzt nicht, aber ja, vielleicht so 600 von diesen Touren, ja.
300. Man hätte 300 Eras Touren finanzieren können, man hätte 3210 Kampfflugzeuge F-35 finanzieren können. Man hätte 5 große Schweizer Firmen übernehmen können, wie eben Roche, Nestle, UBS, Swiss Life und oder Stadler Rail. Und man hätte 13 Mal Twitter kaufen können, sowie 2 Mal Finnland. Das finnländische BIP ist 300 Milliarden.
Schon, oh Gott, hoffentlich hört Trump unseren Podcast nicht, oder? Sonst
genau.
Kommt er auf Ideen.
Absolut, genau. Heute im Tagesanzeiger ein spannender Artikel dazu, kann ich empfehlen. Jetzt gehen wir ein bisschen Medias Res. Oder wenn DeepSeek mit weniger Ressourcen vergleichbare Leistungen wie OpenAI, Anthropic und Co. bietet, stellt dies natürlich das gesamte KI-CapEx-Narrativ auf den Kopf. Der Hype um KI-Chips könnte jetzt eine erste Delle bekommen, wenn KI-Modelle plötzlich effizienter werden. Und so argumentieren eben jetzt Tech-Analysten, dass Effizienzsteigerungen langfristig die Nachfrage nach KI-Chips sogar noch erhöhen könnten, weil nicht nur die großen Tech-Player, sondern auch kleine Firmen sich die Infrastruktur dann leisten können. Was ist dein Take hierzu, Maximilian?
Ja, es ist eine knifflige Frage, ehrlich gesagt. Die News sind ja ganz brandaktuell. Was ich einfach sehe, ist, dass diese China-Schock-Ära, die durch den Eintritt Chinas in den globalen Markt geprägt ist, die könnte durch DeepSeek auf jeden Fall eine Fortsetzung finden, auch im KI-Bereich eben. Fakt ist, dass das chinesische Unternehmen ein großes Sprachmodell, also ein Large Language Model im Bereich der generativen AI entwickelt hat, das mit OpenAI konkurriert, also beachtliche Resultate zeigt, jedoch nur mit einer Fraktion der Kosten, die OpenAI hatte. Also die Kostenbasis ist wirklich extrem tief, oder? Hier soll dann ein quasi Hedgefonds mit einem kleinen Side-Projekt mit nur 5 Millionen Trainingskosten ein Large Language Model gebaut haben, das wirklich, wirklich gute Resultate zeigt, oder? Die Auswirkungen auf den Markt sind natürlich erheblich, denn ja, du hast es schon gesagt, die großen Technologieunternehmen wie Nvidia, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta auch noch, Apple war auch mit dabei, die haben gemeinsam fast 750 Milliarden US-Dollar an Marktwert verloren, Stand heute, 29. oder? Und klar, besonders Nvidia ist sehr stark betroffen, falls sich das wirklich bestätigt, wird das so weitergehen, dass DeepSeek ohne ihre fortschrittlichsten Chips so erfolgreich war. Und das ist eine ziemlich heikle Sache, ehrlich gesagt, denn die USA haben ja Exportrestriktionen auf die führendsten aller Chips letzten Endes nach China. Das heißt, DeepSeek darf gar nicht so viele Chips haben, die eigentlich vonnöten gewesen wären, wenn man das mit OpenAI vergleicht, um ihr Datenmodell zu trainieren mit den gleichen Resultaten letzten Endes, oder? Sie selbst sagen, sie hatten nur ein paar Tausende Chips. Einige Tech-Analysten sagen, das waren viel, viel mehr, ehrlich gesagt, mit einer riesen Dunkelziffer, Black Market und so weiter, und stellen es ein bisschen in Frage, dass es wirklich nur ein paar Millionen Dollar Infrastrukturkosten waren. Oder dann kippt die ganze Narrative ein bisschen, wenn man realisiert, okay, da haben wirklich namhafte Player riesen Interesse daran, dass nicht rauskommt, wie viele Chips da wirklich an DeepSeek gegangen sind. Aber trotzdem ist es einfach etwas, was den ganzen Markt natürlich in Aufruhr versetzt, weil die ganze Narrative, dass OpenAI und Nvidia als Hardware-Lieferer, Zulieferer quasi, ein quasi Monopol haben letzten Endes, und was so ein bisschen auf der Hardware-Seite und was auch noch, wie soll ich sagen, so ein bisschen Geschmäckle war, ist, dass Nvidia predigt ja, dass ihre Software-Suite letzten Endes das Nonplusultra ist und daran eigentlich kein Weg dran vorbei ist, dass man eigentlich gar keine Modelle in dem Maße bauen kann, ohne die Nvidia-Suite letzten Endes. Und hier wurde das anscheinend geschafft. Von daher, ja, alle sind in heller Aufruhr. Und die Investitionen in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar, die US-Tech-Giganten für Rechenzentren geplant hatten und Computing-Power letzten Endes, Infrastruktur in Kapazität, die steht natürlich jetzt in Frage, wenn es wirklich stimmt, dass man gar nicht so viel Kapazität braucht oder dass es gar nicht so teuer ist letzten Endes, oder? Unternehmen könnten künftig günstigere und dennoch leistungsfähige KI-Modelle bevorzugen, was dann ihre eigene Profitabilität steigern sollte. Also da ist richtig was losgetreten worden durch DeepSeek.
Ja, genau. Ich glaube, dass die Schwierigkeit liegt darin, den Aktienmarkt korrekt zu bewerten. Weil, ich meine, in letzter Konsequenz, wenn es wirklich so ist, dass man viel günstiger Chips produzieren kann, als man vorhergesagt hat, stimmen all diese Extrapolationen ja nicht mehr. Und da kann es zu einem massiven Sell-off kommen. Das hat man heute auf Bloomberg im Fernsehen hat man das sehr intensiv diskutiert, was da die Konsequenzen sein könnten. Also dort bin ich wirklich gespannt, wie die Szenarien ja sind. Ich habe mich ein bisschen mit Liang Fengfeng auseinandergesetzt, dem Gründer. Das war ja ein Hobbyprojekt, sagt man. Mhm. Also ich kann das kaum glauben. Er baute sein Unternehmen im Technologiezentrum Hangzhou auf, der Stadt, in der auch der Technologieriese Alibaba seinen Sitz hat. Das KI-Unternehmen ist aus einem von Liang mitbegründeten Hedgefonds hervorgegangen, der eben KI einsetzt, um profitable Geschäfte auf den Finanzmärkten zu finden. Also wirklich ein Side-Project von diesem Hedgefonds. In einem Interview, das ich ausgegraben habe, mit einer chinesischen Publikation aus dem Jahr 2023, sagt Liang, dass die meisten technischen Positionen mit frischen Hochschulabsolventen oder Personen mit 1 oder 2 Jahren Erfahrung besetzt würden. Und jetzt kommt's, noch spannend. Erfahrung, sagt er, sei ein potenzielles Hindernis. Wenn man etwas tut, werden erfahrene Leute einem ohne zu zögern sagen, dass man es so machen soll oder eben nicht machen soll. Aber unerfahrene Leute müssen immer wieder nachforschen und ernsthaft darüber sprechen, wie man es macht und dann eine Lösung finden, die der aktuellen Situation entspricht, sagte Liang. Also ein sehr unkonventionelles Vorgehen. Und dieses unkonventionelle Vorgehen hat jetzt dazu geführt, eben man musste aufgrund vom Markt musste man eine innovative Lösung finden und hat dann eine krass innovative Lösung gefunden. Also das könnte in der Tat eine disruptive Entwicklung nach der Schumpeterschen Logik nach sich ziehen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das hier weitergeht. So, schließen wir. Die News-Section war ein bisschen länger. Wir sind bereits bei 25 Minuten. Ich glaube, wir müssen heute wieder auf die Hörfrage verzichten. Hier vielleicht ein Hinweis. Wir haben inzwischen 14 Hörfragen in unserem Stack. Eine gute Idee von Maximilian war, dass wir eben nur noch einmal Hörfragen beantworten. Ich glaube, wir kommen dieser Aufforderung nach. Das Schwerpunktthema würde ich aber gerne machen. Und zwar wenden wir uns dem Thema Secondaries Share Verkauf zu. Maximilian, was ist unter dem Terminus Secondary zu verstehen?
Naja, auf der einfachsten Ebene bedeutet das, dass ja Investoren ihre Aktien an einfach weitere Investoren verkaufen und dafür Liquidität bekommen. Meistens, das hatten wir auch schon vorhin bei Yokoi ein bisschen angedacht, meistens geschieht dies mit einem Discount oder Rabatt auf den aktuellen Wert der Position. Und man kann ehrlich gesagt sagen, dass Fondsmanager, die sich auf Secondaries fokussieren, in den letzten 3 Jahren enorm geboomt haben und wirklich Giganten da Milliarden Fonds geraced haben.
Laut einer Umfrage vom Schweizer Startup Leci unter 2500 Teilnehmern in Europa, UK und den USA planen 78% der Technologieunternehmen in den nächsten 12 Monaten den Verkauf von Sekundäranteilen, um Aktionären Liquidität zu bieten, da eben traditionelle Exit-Optionen wie Trade Sales sowie Börsengänge derzeit Mangelware sind. Dieser Trend hat das Interesse von Investoren geweckt, so haben beispielsweise Isomer Capital und Launch Bay Capital im vergangenen Jahr Fonds für den Erwerb von Sekundäranteilen aufgelegt.
Ja, ganz genau. Gerade im Fintech-Sektor haben Unternehmen wie Revolut, Monzo, Tide, ja, und viele weitere kürzlich eigene Sekundärverkäufe durchgeführt. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, dass der Anteil der Mitarbeiter, die Aktien von ihren Unternehmen halten, generell gestiegen ist. Bei 82% der befragten Unternehmen besitzen Mitarbeiter Anteile gegenüber 61% im Vorjahr. Also es ist ein 21-prozentiges Wachstum, das ist schon wirklich deutlich, oder? In Deutschland stieg der Wert sogar noch weiter von 52% auf 90%, was aus meiner Sicht auch teilweise auf die Reform der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme durchzuführen ist, die Deutschland gerade durchgeführt hat, ja.
Gestern hat überdies die Financial Times einen interessanten Artikel veröffentlicht. Investoren verkaufen 2024 Rekordmengen an Private Equity Beteiligungen auf Sekundärmärkten mit einem globalen Handelsvolumen von 162 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Anstieg von 45% im Vergleich zum Vorjahr. Limited Partners oder auch LPs genannt, wie Pension Funds und Stiftungen, verkaufen 87 Milliarden US-Dollar, häufig mit Discounts, die jedoch kleiner wurden.
Ja, das ist sehr spannend, finde ich. Im letzten Jahr, in 2024, erreichten die Preisabschläge auf den Sekundärmärkten für Private Equity Beteiligungen historisch niedrige Werte. Das hätte ich persönlich nicht gedacht. Für Beteiligungen an Buyout-Fonds lag der durchschnittliche Abschlag nur noch bei 6% unter dem NAV, also dem Netto-Vermögenswert. Verglichen mit 9% im Vorjahr. Das ist also, ja, man kann sagen, es ist kein Ramsch, der da verkauft wird, sondern es sind immer noch Qualitätspositionen, die einfach einen Liquiditätsabschlag bekommen. Der Rückgang deutet auf ein gestiegenes Vertrauen hin, aus meiner Sicht, dass Private Equity Manager ihre Portfoliounternehmen bald gänzlich erfolgreich veräußern können und der Wert dort so gehoben werden kann. Im Gegensatz dazu bleibt der Preisabschlag generell, der auf VC-Positionen angewendet wird, höher und auch VC-Fonds mit Verkäufen bei durchschnittlich 72-75% des NAVs. Das ist wirklich deutlich, oder? Dies zeigt die anhaltenden Herausforderungen in diesen Sektoren, insbesondere angesichts eines Mangels an liquiden Ausstiegsoptionen, generell längeren Haltezeiten und einem höheren inhärenten Risiko, das Investoren zunehmend belastet. Ja,
ja, ich habe das auch gelesen, die 72%. Ich fand das wahnsinnig hoch. Aber es war in der Tat, das stand so auch in der FT und mit Angabe der Quelle. Also das ist effektiv so hoch. Jetzt die Frage ist ja, ob diese Spreads, ob sich also zwischen P und VC Funds, ob sich der schließen wird im 2025.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin auch gestockt, ehrlich gesagt, als ich die Zahl gesehen habe. Der Financial Times, glauben wir mal, das ist wirklich eine sehr gute Quelle, oder? Generell ist der VC-Markt ja extrem fragmentiert und da ist es mit Durchschnitten einfach sehr, sehr schwierig. Die durchschnittliche Rendite im VC-Markt ist auch irgendwie bei 0% oder sowas. Aber die Top-Funds, die erzielen einfach regulär in Richtung 40-50% IRA, oder? Und ähnlich ist es hier wahrscheinlich auch. Wenn man wirklich nur einen Durchschnitt zieht, dann sieht man sehr, sehr hohe Spreads und bei den Top-Funds wird das deutlich, deutlich tiefer sein. Aber um auf die Frage zu antworten, ich glaube nicht, vielleicht ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass es einen materiellen Rückgang der Discounts geben wird jetzt in 25. VC selbst als Anlageklasse ist einfach hochrisikoreich und da wird es immer so einen großen Spread geben. Das gehört quasi zur Asset-Klasse aus meiner Sicht. Die Discounts sind hier einfach höher.
Ganz kurz zur Hörfrage, weil ich glaube, Serge braucht unseren Input hier.
Okay.
Er arbeitet in einem stark wachsenden Startup in der Schweiz. Und nun wurde ihm angeboten, Teil des Phantom Stock Option Plan Programs der Firma zu sein. Also virtuelle Aktien, Phantomaktien. Er kann jetzt wählen, entweder eine Lohnerhöhung von 10% zu bekommen oder diese Lohnerhöhung in Form von Phantom Shares zu bekommen. Maximilian, okay. Was ganz kurz in aller Kürze, ohne vielleicht die Vor- und Nachteile der einen oder anderen Option durchzukauen, was können wir dem lieben Serge raten?
Was können wir dem lieben Serge raten? Okay, ich freestyle ehrlich gesagt jetzt ein bisschen. Ich glaube, es liegt an deiner eigenen Situation, wo du dich aktuell gerade befindest und was deine Präferenzen sind. Möchtest du gern sofortige Liquidität und eine Sicherheit oder möchtest du die Planbarkeit und Sicherheit tauschen gegen eine Upside, also das Wachstumspotenzial, was man hinten raus haben kann letzten Endes, oder? Wenn die erste, was wichtig ist, also sofort Liquidität und Sicherheit, dann würde ich die 10% Gehaltserhöhung nehmen. Wenn du überzeugt bist, dass die Firma durch die Decke geht und du langfristig Wert aus diesem PSOP oder ESOP haben kannst oder generieren kannst letzten Endes, würde ich zweitere Variante nehmen. Es gibt natürlich hier noch eine Fülle an Kriterien, die man beeinflussen. Es gibt steuerliche Faktoren. Man muss sich fragen, wie ist der PSOP oder das ESOP-Programm, wie ist es strukturiert? Hast du gewisse Ausübungsbedingungen? Bedingungen, ist es klar für dich oder kannst du da einfach frei drauf zugreifen? Welche Szenarien gibt es? Aber es hängt alles an deinem Risikoappetit aus meiner Sicht. Und ja, ganz zusammengefasst, ganz schnell, falls du die kurzfristige Stabilität und die Planbarkeit bevorzugst, dann würde ich die 10% Cash-Erhöhung nehmen. Wenn du das langfristige Vertrauen in das Unternehmenswachstum hast und die Bereitschaft, Risiken einzugehen, dann würde ich den PSOP wählen und vorher würde ich mal mit einem Steueranwalt draufschauen, wenn gerade die letztere Variante wählst, ob das wirklich, wie soll ich sagen, ob der Wirt wirklich zu 100% bei dir ankommt oder ob da einige Hürden eingebaut sind, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Genau.
Vielen Dank, Maximilian. Ich finde es immer wieder spannend, eben die Mitarbeitenden zu fragen, wer nimmt Cash, wer nimmt Shares oder PSOP. In der Schweiz nehmen die meisten den Cash. Cash is King. Vielleicht heute nicht mehr so. Vielleicht noch ein Hinweis, das ist mir vor kurzem über den Weg gelaufen. Ich musste einen PSOP machen für eine Firma, oder begleiten, habe das durchgelesen und dann ist mir ein Satz oder ein Abschnitt aufgefallen. Und Serge, schau das bitte genau an. Weil dort stand, und ich weiß, das versucht man häufig, dass die Firma zu jeder Zeit deine PESOP zurückkaufen kann. Natürlich zu einem Wert X, also die Bewertung wird dann meistens festgelegt, irgendwie Praktikmethode ist eine Methode, die man häufig sieht. Letztbezahlter Preis kann der Preis sein. Aber das heißt konkret, dass man vor einem Liquidity Event, also vor einem Verkauf, deine Aktien zurückkaufen kann, ohne anderen Grund, also ohne Lever, also ohne, dass du die Firma verlässt. Und dann hat man die Aktien bei sich, eigene Aktien, und kann die dann beim Exit entsprechend veräußern, Gewinn bringen. Also diese Klausel ist für mich ein No-Go. Ich bin dafür, dass es harte Lever-Klauseln gibt, vor allem Bad Lever-Case. Heißt, wenn du die Firma verlässt, bin ich vollkommen d'accord, dass du dann abgestraft wirst. Das gehört dazu. Natürlich nicht für ewig. Also wenn du 10 Jahre bleibst, dann gibt es für mich keinen Bad Lever mehr, so als Grundsatz. Dann bist du einfach Good Lever in jedem Fall, auch wenn du gehst, weil die Sklaverei ist ja bekanntlich schon lange vorbei. Du sollst dann entsprechend ganz normal die gewesteten Aktien entsprechend tauschen können. Dass es ein Rückkaufsrecht gibt von der Firma oder von den anderen Aktionären, das ist, glaube ich, klar, weil es ist ja, glaube ich, sinnvoll, dass nicht die Mitarbeitenden mit irgendwelchen Aktien oder Optionen rumlaufen, sondern wenn du die Firma verlässt, gibst du sie zurück. Einfach, wie gesagt, im Good Lever Case entsprechend zu einem fairen Wert. Long story short, schau bitte genau nach, was steht dort drin. Es lohnt sich, diesen PESOP oder ESOP, dieses Agreement genau durchzulesen. Das sind häufig 15- bis 20-seitige Dokumente. Vielleicht auch kurz von einem Anwalt prüfen lassen. Das kann sich dann lohnen, weil irgendeinmal geht es dann vielleicht ans Eingemachte und dann bist du froh, dass du diese 2 Stunden investiert hast und genau geschaut hast, was dort drin steht. Gut. Hörfrage abgeschlossen, kommen wir zur Transaktion der Woche.
Ja, unbedingt. Diese Woche sind auch wieder einige spannende Transaktionen abgeschlossen worden, die wir in unsere Longlist aufgenommen haben. Wir haben jetzt nur noch eine Transaktion pro Woche und wir haben uns diese Woche für die 4,2 Millionen US-Dollar Seed-Runde von ZurichQ entschieden. ZurichQ ist ein Quanten-Deep-Tech-Spin-Off von der ETH Zürich. Bevor wir aber in Zurich eintauchen. Ich bin nicht sicher, ob man da Zurich oder ZurichQ sagt. Ich nehme jetzt Zurich. Das geht ein bisschen einfacher über meine Zunge. Lasst uns doch noch kurz ein wenig in die Quantentechnologie einsteigen und einen kleinen Review machen, Max. Ich finde den Sektor nämlich extrem spannend.
Ja, absolut. Ist auch einer der Themen in unserem Koyo Fund. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Schweiz ein großes Potenzial hat, was Quantentechnologien betrifft. Wir haben auch in den letzten Podcasts mehrfach erwähnt, dass die USA Europa bei künstlicher Intelligenz in Sachen Talenten, Investments und ja auch Technologie abgehängt hat. Bei den Quantentechnologien sieht das aktuell noch anders aus. Hier ist Europa insgesamt sogar noch vor den USA.
Ja, genau, das stimmt, aber nicht ganz in allen Belangen. Wie immer ist die USA noch etwas vor in den VC-Finanzierungen und der Anzahl der Startups. Da sind wir an beiden Orten etwas hinter den USA bei der Finanzierung. Zwischen der Periode 2020 und 2023, die wir uns da angeschaut haben, da wurden 3,5 Milliarden in Quantentech-Startups in den USA investiert, gegenüber 2,8 Milliarden in Europa. Und von den 367 Quantentech-Startups, die in diesem Zeitraum gegründet wurden, sind 157 in den USA ansässig und deren 130 in Europa. Also sind wir in diesen Belangen eigentlich nur knapp hinter den USA. Gehen wir doch dazu, was Zurich eben genau macht, zur Transaktion. Zurich wurde von Pavel Rmo und Shreyans Jain, ich bin nicht sicher, ob ich das korrekt ausgesprochen habe, bitte entschuldige mich, falls das nicht der Fall war, und Tobias Sagesser letztes Jahr, also im 2024, gegründet. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung einer revolutionären Architektur für das Trapped Ion Quantum Computing spezialisiert. Ziel ist es dabei, die Skalierungsgrenzen von bestehenden Trapped-Ion-Systemen zu überwinden und Quantencomputer mit Tausenden von Qubits wesentlich einfacher und günstiger bauen zu können. Wir gehen jetzt hier nicht ins Detail der Technologie, da wir sonst definitiv die meisten unserer Hörer komplett abhängen würden. Spannend finde ich auf jeden Fall, dass die Architektur trotz einem grundsätzlich anderen Aufbau im Vergleich zu den anderen heute gängigen Technologien mit den bestehenden Steuertechniken und Setups kompatibel ist. Das vereinfacht natürlich die Weiterentwicklung wesentlich, wenn hier nicht von Grund auf gleich das ganze System und alle Komponenten neu entwickelt werden müssen.
Ja, zusammenfassend, wenn ein Schweizer Venture hier neue Maßstäbe setzen könnte, wäre das ein großer Erfolg für die hiesige Quantenszene. Mit der aktuellen Finanzierungsrunde will Zurich einen ersten Quantencomputer-Prototype bis Ende 2025 bauen. Dabei wollen sie ihre Technologie, die bisher mit einem Qubit validiert wurde, mit ein paar Dutzend Qubits validieren. Zum Vergleich, der größte Quantenrechner von IBM, der dieses Jahr fertiggestellt werden soll, hat mehr als 1100 Qubits. Die Finanzierungsrunde erlaubte Zurich unter anderem ihr Team zu vergrößern. Aktuell sind die Gründer noch zu dritt, aber sie sind bereits auf der Suche nach weiteren Quanteningenieuren, die sie bei der Weiterentwicklung der Technologie unterstützen können.
Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Team noch einige Zeit sehr stark forschungslastig sein wird. Aber lass uns jetzt zum Abschluss noch kurz in die Finanzierungsrunde von Zurich eingehen. Zurich wurde im April 2024 gegründet und dann gleich im Quantum Accelerator Program von Kai Ventures im Uptown Basel beschleunigt. Sie gewannen das Programm auch und damit eine Beteiligung von 250.000 Schweizer Franken an der Seed-Runde mit Kai Ventures. Die 3,8 Millionen Seed-Runde, jetzt in Schweizer Franken, nicht in US-Dollar, wurde von Founderful angeführt. Dabei haben sich auch der Berliner VC Square One VC, der Deep Tech Fonds First Momentum Ventures aus Karlsruhe und der Tiroler Deep Tech Venture Investor Onsite Ventures und der auf Quantentech fokussierte Basler VC Kai Ventures beteiligt. Also toll, dass hier die Europäer oder der Dachraum so richtig zusammenhält. Die Bewertung der Finanzierungsrunde wurde bei 8,5 Millionen Pre-Money angesetzt. Maximilian, wie schätzt du die Seed-Runde von Zurich im internationalen Kontext ein?
Ja, also erst einmal Glückwunsch zu der Runde. Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn Schweizer Know-how an der Speerspitze der Forschung agiert. Und der Bereich Quantum Computing ist aus meiner Sicht ähnlich zukunftsweisend wie der KI-Sektor und international und lokal extrem gehypt, auch zu Recht aus meiner Sicht. Hier werden international sehr schnell Milliarden investiert und Fundinghöhe und Valuation haben daher sicher noch ein bisschen Luft nach oben, ehrlich gesagt. Aber Founderful hat ein gutes Näschen und das wird sicherlich sehr, sehr spannend. Ja. Also ich freue mich auf die weitere Geschichte von Zurich Q. Ja.
Sehr gut, vielen Dank für eure Ausführungen. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben ja neuestens einen Newsletter, einen Burnrate Newsletter. Den kann man entsprechend abonnieren auf burnrate.ch.
Ja, unbedingt.
Würde uns freuen, wenn ihr das macht. Wir haben schon einige Abonnentinnen und Abonnenten finden können. Wir publizieren diesen immer am Montag. Also geplant ist der am Mittwoch ist Aufnahmetermin, dann wird die Aufnahme geschnitten. Am Samstag wird diese publiziert, der Podcast. Und am Montag darauf geht dann der Newsletter raus, der dann natürlich Bezug nimmt auf den Podcast. Das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Take care und tschüss.